When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Hallo, 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 du süße
Maus. Guten Morgen.
Guck mal, wie süß wir aussehen. Du siehst wieder aus wie gestriegelt und ich bin heute mit Sturmhaube aus dem Bett gestiegen, hab mir aber meinen schönen Pyjama angezogen.
Oh, der ist wirklich schön. Wo hast du denn den her?
Von Zara. Ich habe ganz viel von Zara immer.
Aber kannst du darin auch schlafen? Das ist ja wahrscheinlich Satin, ne?
Nee, also das ist kein Problem. Satin wäre nicht das Problem. Das Problem sind diese Stickereien auf diesem wunderschönen Satin. Perlen und so. Da innen drin, das kratzt wie Sau. Also eigentlich brauchst du noch mal was zum Drunterziehen immer, ne?
Ich finde das unmöglich. Ich hatte gestern einen Pullover an mit ganz vielen Pailletten drauf, der wunderschön aussieht. Ich habe da extra so ein Unterhemdchen drunter angezogen. Aber das war auch nur so ein Achselshirt. Und an den Armen hat das einfach den ganzen Tag über gekratzt, dass ich abends schon gedacht hätte, ich wäre wund an den Armen, weil das von innen so vernäht ist. Das war eine Tortur.
Wir hoffen, euch kratzt es heute nirgends und deswegen herzlich willkommen zur Teufelsküche.
Nee, ist nicht dein Ernst.
Ja, da weißt du Bescheid. Dann kommen wir in Teufelsküche.
Teufelsküche, der Podcast für alles Unangenehme. Von und mit Candy Crash und Nicolette von Tages.
Wie schön ist bitte dieser Weihnachtstrailer. Oh Gott, oh
Dankeschön.
Gott, es geht in großen Schritten. Sag mal, heute ist der...
Heute ist,
also
wir veröffentlichen am 1. Dezember, was ein Tag vor meinem Geburtstag ist. Und deswegen zünden wir jetzt ein Kerzchen an, weil das ist erstens meine Geburtstagswoche und zweitens ist das gleichzeitig auch die Woche des ersten Advents. Und wer mich kennt, wer mich verfolgt, weiß, dass ich ganz großer Weihnachtsfan bin. Ich bin total in Weihnachtsstimmung schon das ganze Jahr, deswegen steht ja auch mein Weihnachtsbaum das ganze Jahr über. Frohen ersten Advent mit einer süßen Ninako-Kerze, Sex for Christmas, von denen brauche ich noch 5 Stück. Das sind meine Favorites.
Also ist quasi ja, in 4 Wochen ist ja schon das neue Jahr. In 4 Wochen ist Weihnachten schon rum und wir schreiben 2024.
4-5 Wochen, genau. Das ist crazy. Es geht so schnell.
Hammer.
Das wir müssen ja zu Silvester Wahnsinn. Auch so einen Rückblick machen. Was für ein Quatsch wir erzählt haben. Das
ja, oh Gott, da ist bestimmt einiges dabei. Und apropos Quatsch reden. Ich bin zurück aus Rumänien, das haben wir ja alle gesehen, es war wunderschön, es war genauso traurig. Und also im Moment, also was ereilen mich denn hier für Shitstorms? Also es ist ja wirklich einiges passiert. Ich werde gerade wieder zersägt in diesem Internet. Die Leute machen mich kalt. Da kannst du Gutes tun, wie du möchtest. Da kannst du versuchen, Engagement zu zeigen. Du kannst versuchen, die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Sie finden immer noch das Haar in der Suppe und schlagen dir aufs Maul, wenn es angebracht ist.
Aber das kann doch nicht sein. Du hast nämlich jetzt gerade in Rumänien über 30.000 Euro an Spenden sammeln können über deine Community.
Ja.
Was unglaublich ist. 30.000 Euro.
Ja.
Das heißt, ich habe jetzt mal ausgerechnet, wenn da eine Person auch nur ein Obolus von 5 Euro gespendet hat, haben 6.000 Leute mindestens 5 Euro gespendet. Das ist doch so geil.
Großartig. Es ist unglaublich. Wir haben, bevor wir den Spendenaufruf gemacht haben, gewettet, wie viel zusammenkommen könnte und wir haben gehofft, dass es 5.000 Euro werden.
Oh.
Der Winter kostet in Rumänien mit Futter, mit Strom, mit Brennholz, mit Strom, mit Personal ungefähr 10.000 Euro. Das reicht für den Winter. Und jetzt sind es 31.000 Euro und es haben teilweise die Menschen 200-300 Euro gespendet. Ich kann mich gar nicht oft genug bedanken. Das bedeutet nicht nur, dass der Winter dort gesichert ist, sondern wahrscheinlich auch noch das komplette nächste Jahr. Und das Schöne ist, dass es im Moment wirklich nicht gut ausgesehen hat um Hearts for Paws, weil diese Vereine natürlich immer auf Spenden angewiesen sind. Im Übrigen, Hearts for Paws ist ein eingetragener Verein. Das heißt, die müssen laut dem deutschen Gesetz immer zeigen und niederlegen, was mit dem Geld wo gemacht wurde. Das ist also ganz, ganz krass geregelt und das finde ich auch gut. Das heißt, man muss sich da auf jeden Fall keine Sorgen machen und kann sich sicher sein, dass das Geld an der richtigen Stelle angebracht wird. Und unsere Schatzmeisterin, die Sonja, ist auch sehr, sehr gut im Einteilen, im Aufteilen, das muss man wirklich sagen. Also die achtet darauf, dass das wirklich portionsweise ausgegeben wird, aber es stand nicht gut um den Verein. Und wenn ein Verein keine Spenden mehr einnimmt, also das, worauf er angewiesen ist, dann muss man den Laden dicht machen. Und wenn du so einen Shelter mit so vielen Tieren dicht machst, das ist eine halbe Katastrophe und das lässt uns alle wunderbar wieder schlafen für einige Monate.
Sag mal, und dann haben die Leute trotzdem rumgemotzt irgendwie, weil du drüben warst. Was gab es da zu motzen?
Die haben gar nicht rumgemotzt. Normalerweise gibt es immer eine beschissene Nachricht. Es gibt zum Beispiel Menschen, aber vielleicht versteht man einfach nicht den Umstand. Die fragen sich zum Beispiel, warum wir das Futter auf den Boden werfen, wie bei der Taubenfütterung, und nicht in Näpfe packen. Bei 300-400 Hunden. Und es ist immer wieder so ein Running Gag im Verein, wenn Leute fragen, wo sind denn die Näpfe? Also vielleicht, um das mal klarzustellen, wir haben nicht 300 Näpfe und Straßenhunde haben viel Futterneid. Das heißt, du verstreust Futter auf dem Boden, überall so gut es geht, Nassfutter natürlich in große Bottiche und die Hunde nehmen sich so, wie sie Hunger haben, wie sie Appetit haben. Es ist einfach schwierig, bei 300 Hunden einen Überblick zu behalten, dass auch wirklich alle abgefüttert sind. Die haben auch alle keine Hundeleine, die gehen auch nicht zum Hundefriseur, die badet auch niemand und wahrscheinlich werden auch viele von diesen Hunden niemals im Leben gekuschelt werden, weil das ist eine Auffangstation, eine Kastrationsstation für Straßenhunde. Das sind keine kuscheligen Hunde, wie wir sie zu Hause kennen. Da herrschen andere Gesetze. Und da liegt auch schon mal sehr viel Hundescheiße rum. Und es dauert unfassbar lange bei dem bisschen Personal, was sich so ein Shelter leisten kann, bis die Scheiße dann weggeräumt wird am Ende des Tages. Und es stinkt danach Kot, es riecht danach Urin, es liegt Plastik rum, weil ich in Rumänien war. Ich war nicht in der Bundesrepublik Deutschland, wo alles geregelt ist. Und da kommt der erste Knackpunkt. Ich habe behauptet. Oh, hast du den Knall gehört?
Ich habe den Knall gehört. Was war da?
Da ist wieder ein Vogel gegen die Fensterscheibe geflogen.
Nein.
Ich habe die eine Haushälfte ja komplett aus Glas. Und da ist ein Vogel wieder gegen die Fensterscheibe gerast.
Das hat er überlebt.
Nee, die liegen immer mit Genickbruch irgendwo. Aber, ja, wenn wir schon mal beim Tierschutz sind. Ich bin zersägt worden, meine liebe Freundin, weil ich gesagt habe, in der Story und in unserem Podcast, dass Rumänien das ärmste Land Europas ist.
Oh, da habe ich auch Nachrichten bekommen.
Die Leute, die sind ja wirklich wütend gewesen. Die sind wirklich wütend gewesen, dass ich das gesagt habe. Und vielleicht muss ich meine Aussage korrigieren. Ich habe nachgeschaut, Rumänien ist laut Bruttosozialprodukt nicht das ärmste Land Europas. Da kommen noch andere Länder davor. Ja, da ist noch Bulgarien davor, Moldawien, aber das unterscheidet sich nicht viel. Nichtsdestotrotz an alle rumänischen Zuhörer und Zuhörerinnen, die sich da auf den Schlips getreten gefühlt haben. Ich denke, wir können ja trotzdem bei dem bleiben, was eigentlich die Quintessenz meiner Message war, was zwischen den Zeilen damit gesagt worden sollte, dass Rumänien wirklich ein sehr, sehr armes Land ist, dass das nicht zu vergleichen ist mit Ländern wie zum Beispiel Deutschland. Und da herrschen auch nochmal andere Regeln, ganz, ganz andere Regeln. Und ich habe das nur so überschwinglich betont, damit Leute mehr ein Verständnis dafür bekommen, warum dort Spenden gebraucht werden, warum es dort einfach anders zustatten geht, warum das System gerade dort im Tierschutz nochmal ein anderes ist und so weiter. Sorry für alle, denen ich da Unrecht getan habe. Aber ich glaube, dass die meisten verstanden haben, was meine Aussage bezeichnen wollte.
Jetzt pass auf, sowas habe ich auch. Und zwar habe ich vor kurzem bei uns im Podcast von meiner Aufklärungsarbeit in der Schule erzählt. Und da hat mich dann auch ein Kommentar erreicht. Denn ich habe ja in der letzten Folge gesagt, dass die Schüler und Schülerinnen vor allem in der 8. Klasse doch sehr verwahrlost aussahen und sich nicht geduscht haben und sehr fettige Haare hatten.
Wusste es in dem Moment, wo du es aussprichst.
Ich habe da niemals dran gedacht. Pass auf, die Sache ist, das ist ein Fakt. Die sahen so aus, die Teenager. Und ich habe das kommentiert und ich habe das sehr wohl bewusst kommentiert, weil das auch ein Thema im Lehrerzimmer war. Die Lehrer haben zu mir gesagt, Mensch, Candy, hättest du doch mal was vor der Klasse gesagt. Wir versuchen seit Jahren an diese Kinder in der 8. Klasse ranzutreten und denen zu sagen, Mensch, betreib doch mal ein bisschen mehr Körperhygiene, dusch doch mal öfter als alle 2 Wochen. Es stinkt hier nach Deo, übertünchtes Deo, das irgendwie Schweißgeruch übertünchen soll. Warum hast du denn nichts vor der Klasse gesagt? Habe ich gesagt, oh, das hätte ich vor der Klasse sagen können. Ja, natürlich, das sollen die doch hören. Wenn die schon zu Hause keine Hygiene beigebracht bekommen, dann können wir das doch in der Schule einfach mal kommentieren, dass eine gewisse Körperpflege angebracht ist, gerade in diesem Alter. Und dann habe ich mir gedacht, ja, das stimmt eigentlich. Deswegen habe ich das auch im Podcast nochmal kommentiert. Und dann gab es so 1, 2 Leute, die gesagt haben, weißt du, wir finden es scheiße, dass du deren Selbstbewusstsein durch so tolle Gespräche irgendwie erst aufbaust und es dann wieder niederreißt in, durch solche Kommentare im Podcast. Aber, liebe Leute, das ist zu kurz gedacht, denn das eine hat mit dem anderen überhaupt nichts zu tun. Wenn ich mit denen über Selbstbewusstsein spreche und ihnen sage, jeder von euch ist schön, jeder von euch ist wertvoll, dann ist es was, was sie in sich tragen sollen, was, dass ihr Äußeres, so wie es geboren ist, dass das einfach schön sein darf, so wie es ist. Was aber Körperhygiene angeht, das ist etwas, was man lernen muss, das ist etwas, was einem beigebracht werden muss, wenn man da von selbst einen Sinn dafür hat, weil das wichtig ist. Erstens mal ist Körperhygiene für einen selbst wichtig, dafür, wie du wahrgenommen wirst, dafür, wie du durch die Welt gehst und so weiter. Und das ist ja auch, was medizinisch ist, ist ja auch wichtig, eine gewisse Körperhygiene. Und zweitens ist es natürlich auch nochmal wichtig, wie andere dich sehen. Wenn du eine gewisse Körperhygiene betreibst, wirst du doch ganz anders wahrgenommen. Naja, das haben die Leute wieder einen falschen Hals bekommen. Und wir lieben das ja, wie die Leute immer einem alles umdrehen.
Ja.
Aber egal. Wir haben
aber ich glaube, sie sind im Moment auch wieder alle überempfindlich sehr. Ich glaube, dass es jetzt so eine Jahreszeit beginnt, wo sich wieder ganz stark herausstellt, wer irgendwie keinen Bock auf sein eigenes Leben hat. Ich habe dieses Reel hochgeladen, wo ich im Zug sitze, und dann habe ich Parfum gesprüht unter meinem Reel. Haben sie sich wirklich wie im Taubenschlag das eine Wort das andere gegeben, warum ich im Zug Parfum sprühe, ob ich keine Rücksicht nehme, gerade auf Asthmatiker-Menschen, die mit Migräne zu tun haben. Also es war wieder so anstrengend. Und das Krasse ist ja, wenn ein Mensch jetzt da drunter schreiben würde, finde ich uncool mit dem Parfum. Also ich habe sowieso so, ich reagiere schwer allergisch, wenn Menschen mich unter einem Post kritisieren, weil ich immer denke, schreib mir doch einfach eine DM. Schreib mir doch eine Direct Message, wo du sagst, hallo Nicolette, hoffe du hast einen schönen Tag, wollt ihr mal kurz ein Feedback geben, was ich uncool finde. Da habe ich die Möglichkeit, in eine Konversation zu gehen. Aber das mache ich ja nicht unter einem Reel. Ich führe ja keine Diskussion unter irgendeinem Post von mir. Und nicht nur, dass dann ein Mensch schreibt, ich finde das uncool mit dem Parfum, es schreiben direkt 25 Leute, obwohl draußen es so schön geschneit hat, obwohl die Vorweihnachtszeit beginnt, fühlen sich motiviert, darunter zu schreiben, alle den gleichen Käse, bitte sprüh kein Parfum in einem Zugabteil. Vielleicht mal zur Erklärung. Ich sprühe in keinem Zug, Bus, Flugzeug, Restaurant oder Fahrstuhl Parfum. Es war zum Zwecke des Reels, weil ich den Ton so toll fand von den Real Housewives of Dubai. Und ich sitze auch normalerweise nicht da und schminke mich fully, es sei denn, ich habe irgendwie Zeitdruck gehabt und sehe das als notwendig. Aber trotzdem finde ich das wirklich spannend, wie motiviert die Leute sind. Immer wieder unter einem Posting, seit 7 Jahren, seitdem ich auf dieser Plattform existiere, sage ich, bitte keine Hetzjagd unter einem Posting starten. Da geben sich wirklich die Leute nichts untereinander, die zünden und zünden und zünden. Und ich sage dir was. Wenn du unter einem Posting Kritik schreibst, machst du das nur aus einem Grund. Du willst wirklich einen Shitstorm starten. Du willst so viele Anhänger finden, die das genauso sehen wie du, damit es wirklich noch mehr Impact hat. Und soll ich dir mal was sagen? Am schlimmsten sind gar nicht die Leute, die eine Nachricht darunter schreiben und zum Beispiel schreiben, hey, ich finde dich kacke oder ich finde kacke, was du machst. Am schlimmsten sind die Snitches, die das einfach liken. Das sind so die, die auch auf dem Schulhof, wenn es eine Schlägerei gab, sich immer so da drum gestellt haben und so richtig motiviert waren und angefeuert haben. Und wenn die Lehrerin kam, die Pausenaufsicht, haben sie sich ganz schnell hinterm Busch versteckt. Das sind wirklich die gefährlichen Leute. Gefährlich sind die Menschen, die böse Hasskommentare liken und glauben, sie sind damit durch. Und die gucke ich mir nämlich ganz genau an und die merke ich mir.
Und jetzt pass auf, da sind wir schon eigentlich ganz gut beim Thema angekommen, worüber ich heute unbedingt mit dir sprechen wollte. Wetten, dass Thomas Gottschalk, der hat sich nämlich die letzten Jahre über auch sehr viel erlaubt. Und ist immer wieder in die Kritik geraten. Und ich weiß nicht, hast du denn die aktuelle Folge Wetten, das gesehen oder hast du nur Ausschnitte gesehen?
Alles. Thomas Gottschalk ist mir seit Jahren ein Dorn im Auge, weil ich bin einmal in Kontakt mit ihm geraten. Allerdings nicht so eng, dass ich das richtig beurteilen konnte, aber negativ in Kontakt mit ihm geraten. Und ich habe einige, die aktiv mit ihm arbeiten mussten, aufgrund von Social Media Arbeit, die gesagt haben, einmal und nie wieder. Deswegen wusste ich schon seit langem, dass der ist nicht ganz koscher. Und ich habe die Folge natürlich gesehen. Und es hat mich überhaupt nicht gewundert, weil nach dem Talk, den er damals mit Janine Kunze hatte, ich weiß gar nicht, wer sonst noch in der Runde war.
Ja, im WDR.
Da ging es ja auch um Rassismus und um Gleichberechtigung und so. Da hatte der eh schon medial verschissen. Und eigentlich war ich der Meinung, korrigier mich, dass der danach doch eigentlich abgedankt hatte, oder nicht? Es hat mich sowieso gewundert, dass nach dem Auftritt, den der da hingelegt hat, überhaupt noch eine Plattform im Fernsehen bekommt. Und da fängt das eigentliche Problem an. Denn Janine Kunze, die hat man doch abgesäbelt. Ich weiß nicht, hat sie ihren Poco-Domäne-Deal verloren
doch,
nach
doch,
der Poco Sendung?
Doch, Poco macht sie noch.
Okay, aber auf jeden Fall, danach gab es ja kaum noch Janine Kunze, egal wie sehr sie sich entschuldigt hat, egal wie sehr sie sich mit Betroffenen auseinandergesetzt hat, die war mal wieder als Frau und Kopf kürzer und ein Thomas Gottschalk, der darf noch eine Abschiedssendung Wetten, das moderieren.
Und jetzt pass auf, ich glaube, wir alle, die diesen Podcast jetzt gerade zuhören, wissen um die Problematik, die jetzt gerade wieder stattgefunden hat. Wetten, das Thomas Gottschalk, der tritt in ein Fettnäpfchen nach dem anderen, möchte ich schon gar nicht sagen, weil der gar keine Fettnäpfchen nimmt, sondern der ist einfach unverschämt. Der ist einfach in seiner Rhetorik, in seinem, was er Humor nennt, unverschämt. Und das schon seit Jahren und auch schon vor 20 Jahren stand er in der Kritik, als man gesagt hat, der betatscht die Frauen immer so. Der geht einfach so ans Dekolleté von Frauen. Ich habe ein paar Reels gesehen von Zusammenschnitten, die das schön alles in einen Reel gepackt haben, wo er einfach Frauen betatscht. Da waren die Spice Girls zum Beispiel zu Gast und dann hat er zum Abschied Gary Halliwell auf den Mund geküsst. Einfach so ungefragt. Das macht man nicht. Das ist eine Grenze, die man einfach nicht überschreitet. Und Gary Halliwell, du siehst auch die Reaktion der Frauen, die sind total schockiert und finden das nicht cool. Und er hat gesagt, ach, gib mir noch einen auf den Mund. Da hat sie gesagt, nein, und hat total angewidert geguckt. Und da gibt es noch und nöcher Beispiele im Internet darüber, was Gottschalk die ganzen Jahre über gemacht hat. Und ich habe das kommentiert auf meinem Social Media. Ich habe da gesagt, hey, ich finde das echt nicht mehr gut anzugucken. Ich finde, der hat ausgedient inzwischen. Das ist nicht mehr zeitgemäß. Der ist nicht mit seinem Publikum mitgewachsen. Und die Zeiten ändern sich. Wir haben alle verstanden, dass Sexismus nicht mehr cool ist. Wir haben alle verstanden, dass Rassismus nicht mehr cool ist. Das waren Sachen, die waren vor 30 Jahren noch irgendwo salonfähig. Aber die Zeiten haben sich geändert. Und ich habe daraufhin super viel Stress bekommen auf Social Media von Leuten, die mich gehatet haben, dass ich jetzt etwas gegen Thomas Gottschalks Rhetorik und Benehmen sage. Und da will ich mal eine Sache sagen oder ein paar Beispiele geben. Shirin David war zu Gast und das ist ja der große Aufreger gewesen. Thomas Gottschalk hat von Anfang an, man möchte von Shirin David meinen, was man möchte, aber man kann trotzdem eine Situation neutral betrachten, bin ich der Meinung. Wenn man sich diese Situation, Shirin David und Thomas Gottschalk mal neutral betrachtet, dann hat er von Anfang an, vom allerersten Mal, wo er Shirin David irgendwie umarmt hat und in Empfang genommen hat in dieser Sendung, der hat sie von Anfang an klein gemacht. Der hat sie degradiert, der hat sie zum kleinen, blöden Dummchen dargestellt, der eine Influencerin, die nichts kann. Ich nenne mal ein paar Beispiele. Er hat gesagt, naja, schau mal, jetzt sitzt hier auf der Couch ein Bastian Schweinsteiger, ein Weltfußballer, dann seine Frau, eine erstklassige Tennisspielerin, dann haben wir Helene Fischer, eine großartige Sängerin und dann guckt er auf sie und sagt, ja und du? Und da habe ich mir gedacht, das hat er jetzt nicht gerade gemacht. Mhm. Der hat gerade alle Talente aufgezählt und Shirin David einfach als talentlos dargestellt. Mhm. Selbst wenn Shirin David irgendwie nicht gerade eine der größten Tourneen gespielt hätte, nicht irgendwie dauernd auf Platz 1 wäre und so weiter. Ich möchte jetzt gar nicht für sie in die Presse springen für das, was sie ist, sondern einfach diese Unverschämtheit aufzeigen von ihm. Und er hat schon angefangen. Und dann hat er ja weiterhin, also wie er mit Frauen umgeht, ist er sowieso ganz, ganz furchtbar. Und ich finde das ganz schade, dass so viele Frauen mir geschrieben haben, dass sie das überhaupt nicht schlimm finden und dass das ja seine Art sei. Und das ist halt der Humor von damals. Das ist aber keine Entschuldigung. Nicolette hat das schon so toll gesagt in der Vergangenheit, nur weil etwas Tradition ist oder war, rechtfertigt das dieses Verhalten nicht oder diese Tradition. Nur weil man es jahrelang oder jahrzehntelang oder jahrhundertelang hingenommen hat, wissentlich, dass es eigentlich verkehrt ist, heißt das nicht, dass wir das weiterhin hinnehmen müssen. Mhm. Und ich finde, das ist auch bei dem Verhalten von Thomas Gottschalk so. Wie der mit Frauen umgeht, dann hat er zum Beispiel die Ehefrau von dem Fußballer, wie heißt er? Bastian Schweinsteiger, die Ehefrau war dabei. Und die Ehefrau war 2008 in der Tennis-Weltrangliste Nummer 1. Die war die beste Tennisspielerin 2008. Und dann hat er stundenlang mit Bastian Schweinsteiger über Gott und die Welt und seine Karriere gesprochen. Und weißt du, was die eine Kommunikation mit seiner Frau war, die eine der besten Tennisspielerinnen der Welt ist? Er hat sie allen Ernstes gefragt, und hilft der Basti im Haushalt? Ich war fassungslos und ich bin fassungslos, dass die Leute das nicht verstehen, was der da macht. Der hat immer noch dieses Bild im Kopf von den 50er Jahren, wo eine Frau hinterm Herd stehen muss, die kümmert sich um den Haushalt und der Mann macht Karriere. Und ich verstehe, dass Thomas Gottschalk, der will niemandem was Böses. Ich möchte auch nicht sagen, dass das ein böser Mensch ist, dass er böse Intentionen hat, aber er hat gewisse Denkweisen verinnerlicht, die er noch von damals mitgenommen hat, die überdacht gehören. Der nimmt sich keiner Kritik an und die Kritik, die hagelt es ja schon seit Jahren und das finde ich so schlimm. Das finde ich so unglaublich schade. Und dann auch sein letzter Satz in der Sendung von wegen, naja, ich darf ja hier nicht mehr reden, wie ich möchte, deswegen gehe ich lieber. Anstatt, dass er sich diese Kritik annimmt und sagt, also weißt du, das, ja genau, die Welt hat sich verändert, die Welt ist jetzt böse und deswegen gehe ich, weil ich nicht mehr der sein darf, wie ich bin. Doch, Thomas, du darfst immer noch derselbe lustige, herzliche Mensch sein, aber bist du weg? Bist du noch da? Okay. Aber überdenke doch bitte, was du sagst und wie du sprichst und wie du mit Leuten umgehst.
Du hast recht. Also in allem, was du sagst, hast du recht. Ich habe auch mal, ich kleine Journalistin, einen Screenshot gemacht von einem Kommentar, den jemand unter irgendeinem Post geschrieben hat. Ich weiß nicht, ob es bei Shirin David war oder so. Und wie du gerade schon gesagt hast, ich glaube, es geht ja auch viel mehr um Shirin David, wenn da eine Barbara Schöneberger auf der Couch gesessen hätte, wenn eine Barbara Schöneberger ihren Mund aufgemacht hätte, was sie niemals tun würde, die ist ja auch so ein bisschen komisch, dann wäre das auch wiederum anders gekommen. Aber für die ganzen Leute, weißt du, in so einem Publikum bei Wetten, dass, da sitzt halt Erika, da sitzt der Klaus Heinz und so, die sowieso denken, was will die operierte, stark geschminkte Frau mit den aufgespritzten Lippen, und die wird jetzt gerade fertig gemacht vom Thomas Gottschalk, vom Fernsehkönig, da können wir mit draufschlagen. Aber ich habe gleich noch eine andere psychologische Theorie, die trage ich dann vor. Hier hat irgendjemand unter einem Post bezüglich dieser Situation geschrieben: Ich finde, man kann es nicht vergleichen. Der Herr Gottschalk kommt aus einer ganz anderen Generation. Wir sind die Ersten, die für mehr einstehen. Weder unsere Eltern noch Großeltern kamen jemals so damit in Berührung wie er's, wie wir es tun. Es ist gut, dass was passiert, aber urteilt doch nicht so schlecht über andere, wenn sie niemals in ihrem vorherigen Leben damit in Berührung kamen. Und tatsächlich ist es auch wahr, dass man heutzutage so aufpassen muss, was man sagt, und das finde ich auch schrecklich. Es hat eine Frau geschrieben. Also ich möchte mal was dazu sagen.
Aber ich verstehe ihren Standpunkt nicht ganz. Ist sie jetzt der Meinung, dass es gut ist, dass wir Thomas Gottschalk kritisieren, oder sagt sie, das ist nicht gut? Das habe ich jetzt nicht ganz raushören können.
Ich glaube, sie findet es nicht so gut, versucht aber beide Parteien irgendwie so ein bisschen zu berücksichtigen. Okay. Mhm. Also, wenn ich den Leuten sage, sie sollen ihre Kindheit reflektieren, sie sollen reflektieren, wie ihre Eltern mit ihnen umgegangen sind, beschmeißen mich die Leute jedes Mal mit faulen Eiern, weil sich die Leute, die immer alles persönlich nehmen, das habe ich mittlerweile aber auch an den Nagel gehangen, dass sie es nicht tun, weil die Leute glauben, ich kritisiere ihre Eltern in ihrer Kompetenz, in ihrer Fürsorge und in ihrer Liebe. In dem Moment, wo wir unsere Eltern und die Art und Weise, wie wir aufgewachsen sind, reflektieren, könnte es ja sein, dass das Urvertrauen, dass das Kartenhaus zusammenbricht. Deswegen möchten die meisten Menschen das nicht. Die sagen, es hat nichts geschadet, meine Eltern waren immer gut zu mir, ich hatte eine tolle Kindheit und ich bin ein toller Mensch geworden. Und genauso empfinde ich das auch, wenn du Thomas Gottschalk kritisierst. Jemand, der für viele Menschen ein heiles Zuhause bedeutet. Ich saß ja auch mit meinen Eltern vorm Fernsehen und hab Wetten, das geguckt. Das war ja ein heiles Zuhause. Genauso wie ich freitags 7 Tage, 7 Köpfe geguckt habe. Die Camper, Ritas Welt und diese ganzen Sendungen. Und in dem Moment, wo du sagst, der Thomas Gottschalk, der so einen großen Impact hatte auf meine Kindheit, wie zum Beispiel eine Marijke Amado mit der Mini-Playback-Show oder was auch immer. Ich glaube, dass bei vielen Leuten da innen drinne einfach etwas zerbricht, was denen Sicherheit gibt. Denn Kindheit und die Art und Weise, wie wir aufgewachsen sind, gibt uns ja Sicherheit. Und ein Sicherheitsgefühl bringt uns Urvertrauen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und ich finde es einfach so dermaßen unreflektiert und auch so dermaßen laissez-faire und salopp zu sagen, nur weil unsere Eltern oder unsere Großeltern niemals mit Emanzipation, mit Modernisierung, mit Gleichberechtigung, mit Respekt in Berührung gekommen sind auf diese Art und Weise, müssen wir vielleicht mal ein Auge zukneifen und sagen, naja gut, das ist jetzt auch ein Mann in den besten Jahren, der ist ja soweit gar nicht mehr aufnahmefähig. Gerald Hüthers, eines der berühmtesten Hirnforscher Deutschlands, hat mal gesagt, es gibt mittlerweile, und das gab es nicht immer, seit 8, 9 Jahren, neueste wissenschaftliche Untersuchungen darüber, dass das Gehirn bis zu der Minute, wo wir sterben, aufnahmefähig ist, lernfähig ist. Und zwar in jeglicher Art und Form und Kapazität, wie wir es noch nie vermutet haben. Und auch ein Thomas Gottschalk, der kann ja einfach mal ein bisschen Respekt an den Tag legen. Es geht nicht um ein Missverständnis, um von Gleichberechtigung oder Emanzipation. Talente aufzuzählen von jedem in der Runde und einen Menschen auszulassen, das ist asozial. Das ist genauso, wie wenn ich in einen Raum reinkomme, wo ich 4 Menschen kenne und 4 Menschen nicht. Und ich schüttel nur den 4 Menschen, den ich kenne, die Hand. Und bei den anderen sage ich, den sage ich jetzt nicht, ach, die kenne ich ja auch nicht. Anstand, Benehmen und Respekt ist nichts, was irgendwie generationsbezogen ist. Auf gar keinen Fall. Ihr könnt nicht sagen, nur weil Dinge immer so gewesen sind oder weil Dinge früher anders gelaufen sind, ist das eine Entschuldigung, dass man es immer noch so machen kann. Und das dulde ich zum Beispiel auch nicht bei meinen Eltern oder bei meiner Mutter. Meine Mutter hat natürlich manchmal auch Ansichten, die kann ich so nicht mehr hinnehmen. Die kann ich so nicht vertreten, weil das eine Frau ist, die Anfang der 60er Jahre geboren wurde. 68 haben die Frauen angefangen, ihre BHs in die Ecke zu schmeißen. Die Antibabypille kam auf den Markt. Und viele Frauen, gerade im Alter meiner Mutter, sind ja nun mal von Grund auf sehr verbittert und frustriert. Weil sie an uns jungen Frauen das Leben sehen, was sie gerne gehabt hätten, aber vielleicht nicht da ist. Deswegen kann ich aber nicht hinnehmen und nicht dulden, dass vielleicht Äußerungen gemacht werden, die wirklich antisozial sind, respektlos sind und andere Menschen benachteiligen. Und darauf muss man Menschen ansprechen. Und das ist genau das, was medial gerade passiert. Ich habe gestern Abend ein Bild gepostet, wo man meinen Bauch sieht, ein Schlipper und 1/10 von meiner Brust. Und es hat wirklich, wirklich, ich werde so selten kritisiert, aber ich bin so kritisiert worden unter diesem Post. Die Headline zu diesem Post war Founder and CEO, bezogen auf die aktuelle Situation. Wenn ihr mal CEO Dresscode googelt, dann geht man nicht nur im Internet davon aus, dass ein CEO immer männlich ist. Kann jeder googeln. Jeder kann sich sein Handy in die Hand nehmen und einfach mal gucken, was ist ein CEO? Da wird immer von Geschäftsführer, vom Verantwortlichen gesprochen, nie von der weiblichen Person. Und da steht drinne, wie sich ein CEO zu kleiden hat, nämlich spießig in meinen Worten oder eher solide und mit Schlips und Kragen und so weiter. Und das ist einfach alles nicht mehr zeitgemäß. Die Dinge haben sich verändert. Und das kann ein Thomas Gottschalk, den ich für sehr intelligent halte, auch kapieren, das kann der auch verstehen. Und schon wieder ist die Frau die Leidtragende, schon wieder ist die Frau die Freche und die Unverschämte, wo Leute drunter schreiben, so kann eine Shirin David doch nicht mit einem Talkmaster reden, der die letzten Jahrzehnte so viel bewirkt hat in Deutschland.
Doch, kann sie, soll sie
unglaublich
sogar.
Ja. Und jetzt unglaublich.
Pass auf, du hast was ganz Schönes gesagt mit dem Respekt und das ist etwas, was ich mir dann auch irgendwann gedacht habe, wenn Thomas Gottschalk, der hat ja diese ganze Kritik mitbekommen und aufgrund dieser Kritik tritt er ja jetzt zurück von seiner Position. Und ich sage, lieber Thomas, wenn du schon nicht das Verständnis und die Empathie aufbringen kannst, dass dein Getatsche den Frauen gegenüber unangebracht ist und die Leute das unangenehm empfinden, die Frauen, wenn du nicht das Verständnis dafür hast, dass deine Sprüche sexistisch sind, wenn du denkst, das ist ja, Mensch, das ist doch gar nicht so schlimm, habt euch doch nicht so. Du als Mann brauchst Frauen nicht sagen, wie sie sich über sexuelle Belästigung zu empfinden haben, worüber sie sich pikieren dürfen und worüber nicht. Das ist ja schon der Hohn überhaupt. Aber wenn du schon nicht diese Empathie, dieses Mitgefühl, dieses Verständnis mitbringen kannst, weil das eine Thematik ist, mit der du nicht zu kämpfen hast, dann habe doch wenigstens, wenn das Verständnis dafür fehlt, den Respekt und lasse es. Weil du sagst, okay, Frauen, ich verstehe das nicht, ich meine das nicht böse, aber ich respektiere euch, ich respektiere das und deswegen höre ich
so
damit
krass,
auf.
Krass, dass du das sagen musst, ey.
Also das ist doch eigentlich selbstverständlich, ne? Mhm. Und das ist das, was mich an seiner Ausrede, warum er aufhört jetzt am Ende, was mich so gestört hat. Wenn du schon nicht das Verständnis hast, dass eine gewisse Sprache nicht mehr in Ordnung ist, dann hab doch halt wenigstens den Respekt. Denn du möchtest ja auch mit Respekt irgendwie behandelt werden. Ich habe da noch mal ein, zwei andere Beispiele. Er hat zum Beispiel zu Cher, eine der größten Entertainerinnen auf dieser Welt, die jetzt fast 60-jähriges Bühnenjubiläum hat, zu der hat er allen Ernstes gesagt, dein neues Album ist ja auch das erste, das die Kritiker gut finden. Hat er ihr einfach so ins Gesicht gesagt, als lustigen Spaß. Und du hast gemerkt, sie ist schon angepisst. Sie hat gesagt, naja, ich hatte schon ein paar sehr gute Alben. Er hat zu diesem kleinen Jungen, der im Rollstuhl war, wie alt war der, 8 Jahre alt oder sowas, der ist im Rollstuhl gekommen, weil er eine Gehbehinderung hat und kam im Rollstuhl aus diesem Backstage raus und anstatt das, weil alle Wettgäste, die Wetteinsätze haben, die gehen ja kurz auf die Bühne und sagen ihren Wettpaten Hallo und anstatt, dass sie für diesen Jungen eine Rampe aufgebaut haben, wird er da einfach geparkt, Thomas sagt irgendwas Doofes und dann müssen die zwei Wettpaten runterkommen und dann sagt Thomas Gottschalk, als er mit diesem Kind zu dieser Wette rübergeht, sagt er zu ihm allen Ernstes, naja, du bist ja an den Rollstuhl gefesselt, was ja schon mal eine schwierige Rhetorik ist, aber du bist ja trotzdem ganz aufgeweckter Junge und ganz lustig. Als hätte das eine was mit dem anderen zu tun. Und ich finde das rhetorisch ganz, ganz furchtbar, weil nur weil jemand im Rollstuhl ist, heißt es ja nicht, dass er seines Lebens nicht froh sein darf. Und das ist ja was, was Thomas mit diesem Spruch suggeriert. Und du kannst mir nicht sagen, dass er nicht weiß, was er das sagt oder dass das ja gar nicht so böse gemeint ist, denn Sprache ist super wichtig und jemand wie Thomas Gottschalk weiß das. Der verdient sein Haupt Einkommen mit Sprache. Thomas Gottschalk hat Lehramt, Germanistik studiert, auf Lehramt. Also wenn sich jemand mit Sprache auskennen sollte, dann jemand wie er. Und das regt mich einfach so auf, dass die Leute das dann immer entschuldigen. Und ich finde das halt nicht entschuldbar.
Ja, weißt du, ich glaube auch, dass jemand, der so lange im Geschäft ist, der so journalistisch pfiffig sein sollte. Thomas Gottschalk hat so viele Möglichkeiten für Gesprächsthemen auf der Bühne. Er hätte so viele Möglichkeiten für tolle Fragen gehabt, für so tolle Themen, um die anzusprechen. Mhm. Aber er entscheidet sich, Leute, das ist eine bewusste Entscheidung, er entscheidet sich dafür, einfach despektierlich mit den Menschen umzugehen.
Die Leute vorzuführen.
Und wie oft hat er jetzt in der Sendung betont, man darf mit Frauen nicht mehr reden, wie man möchte, man darf Menschen nicht mehr so anfassen, wie man Bock hat oder Frauen, wie ein kleiner Junge, dem man das Sandförmchen weggenommen hat. Wirklich. Ja. Und das, was Thomas Gottschalk macht, spiegelt ja auch eine Menge wider, was gerade in dieser Datingwelt da draußen passiert. Die Emanzipation hat stattgefunden. Ich komme jetzt wieder mit meinem beliebten Spruch um die Ecke. Die Frauen gucken aus ihrem Karnickelbau und haben mittlerweile gemerkt, dass sie Nein sagen dürfen, dass sie ihr eigenes Ding machen dürfen. Und Männer sind beleidigt und ziehen sich zurück und schrubben sich lieber ein bei YouPorn etc. Und deswegen passiert da draußen zwischen Mann und Frau nichts mehr. Das ist der gleiche Spiegel gewesen, wie das, was da draußen zwischenmenschlich und sozial zwischen Mann und Frau passiert. Die beleidigte Leberwurst geht jetzt nach Hause und sagt, wah, 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 die Welt hat sich verändert, jetzt muss ich auch noch Frauen respektieren, da habe ich gar keinen Bock drauf, weil ich bin doch eigentlich der Mann gewesen, ich habe doch jetzt hier das Sagen und mir hat jetzt jemand den Kochlöffel aus der Hand genommen. It's the same. It's absolutely the same.
Und abschließend kann ich dazu noch sagen, bevor Leute auch hier wieder uns einen Strick draus machen wollen, es geht hier, ihr wisst, ich bin sehr ausgesprochen gegen Cancel Culture. Ich halte nichts dafür. Und es geht in diesem Talk, dieser Kritik, die ich an Thomas Gottschalk gerade hier loswerde, geht es überhaupt nicht drum, Thomas Gottschalk zu canceln. Auf keinen Fall. Ich möchte nicht, dass dieser Mensch gecancelt wird. Ich möchte, dass sein Verhalten überdacht wird. Ich finde, Fehlverhalten darf und muss zu Recht kritisiert werden, damit die andere Partei, in diesem Fall Thomas Gottschalk, da auch dran wachsen kann und auch drüber nachdenken kann. Und diese Chance hat er jetzt die letzten Jahrzehnte bekommen. Er hat sie leider nicht ergriffen. Und deswegen finde ich es nur absolut gerecht zu sagen, hey Thomas, das ist Kacke. Das ist einfach scheiße. Ich bin nicht der Meinung, dass du deswegen keine Karriere mehr haben solltest. Ich bin der Meinung, dass du einfach über dein Verhalten nachdenken solltest und das dann hoffentlich in deine weiterführende Karriere mitnimmst, dein überdachtes Verhalten. Darum geht's mir. Ich will nicht, dass der nie wieder irgendwo auftreten darf, sondern ich will, dass er sich bessert, dass er daran denkt, was angebracht ist und was nicht und dass er damit seine Karriere weiterführt. Denn, sind wir ganz ehrlich, wir alle haben Thomas Gottschalk gerne gesehen, auch wenn er jetzt nie, ich bin der Meinung, rhetorisch nie der beste Moderator war. Irgendwie hat er uns lustige Momente beschert. Ja. Viele davon waren super falsch. Absolut. Aber wie gesagt, das kann man überdenken und man kann trotzdem weiterhin eine schöne Karriere, die vielleicht ein bisschen zeitgemäßer ist, weiterführen. Und das würde ich mir wünschen, das würde ich Thomas Gottschalk wünschen und ich würde auch allen Leuten da draußen, die noch nicht drüber nachgedacht haben, was denn diese Kritik jetzt wirklich bedeutet, dass die auch mal ein bisschen drüber nachdenken und sich hinterfragen und diesen gelernten Sexismus, den wir als Publikum gelernt haben über die letzten Jahrzehnte und akzeptiert haben, dass wir den überdenken.
Ja.
So, genug in Rage geredet. Thomas Gottschalk, besser dich. Vielen Dank, wir freuen uns.
Und an alle Menschen, die zuschauen, die vielleicht in seinem Alter sind, sich vielleicht auch kein Beispiel daran nehmen. Als Barbara Schöneberger damals Männer und Make-up kritisiert hat, habe ich zuerst den Punkt nicht verstanden, weil ich die ganze Zeit gedacht habe, ich verstehe, was sie damit sagen wollte. Und dann habe ich ein sehr schönes Gespräch auf einem Event mitgehört und da habe ich einen ganz anderen Perspektivwechsel bekommen. Nämlich, dass so Menschen wie eine Barbara Schöneberger oder auch ein Thomas Gottschalk oder auch ein Günther Jauch oder wie diese ganzen Fernsehgiganten nun mal eben heißen, die haben einen immensen Einfluss auch auf eine bestimmte Generation. Mhm. Es nehmen sich Menschen Beispiele. Und wenn eine Barbara Schöneberger Männer in Kombination mit Make-up kritisiert, dann ist da draußen irgendwo eine Gabriele oder eine Ruth oder eine Marion, die sich ein Beispiel daran nimmt und der Barbara zustimmt. Jetzt hat die vielleicht einen kleinen Sohn zu Hause, der homosexuell ist oder einfach Spaß an Make-up hat oder transsexuell ist. Und dieser kleine Sohn hat es jetzt doppelt so schwer, weil die Mama von der Barbara Schöneberger gelernt hat, dass das verkehrt ist. Und das ist ein Blickwinkel, den ich nie betrachtet habe. Und wenn ein Thomas Gottschalk mit so viel Impact solche Sachen vom Stapel lässt, dann habe ich noch umso mehr Arbeit, meinen Eltern zu erklären, dass das verkehrt ist. Oder andere Menschen, anderen Eltern in dieser Generation zu erklären, dass das verkehrt ist. Und dann kann ich als junger, dynamischer Mensch mit emanzipatorischen Gedanken noch härter kämpfen oder mich noch so sehr ins Zeug legen. Ich komme da irgendwann nicht gegen an, wenn die Menschen, die eine große Stimme und einen Einfluss haben, das Ganze nicht unterstützen. Und ich sage das immer wieder, die Emanzipation, der Feminismus, der hat so viel weibliche Energie mittlerweile, wir haben so viel damit geschafft. Das, was es jetzt braucht, um den nächsten Schritt hinzubekommen, ist die Unterstützung von Männern, von heterosexuellen Männern. Und wenn die weiterhin mit Füßen danach treten, sieht das irgendwie ganz, 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 ganz bitter aus. So, das war das letzte Wort.
Wusstest du eigentlich, bist du jemand, der sich gerne bei großen Kaffeehäusern mal einen Kaffee to go holt?
Ja.
Und hast du dann deinen eigenen Becher dabei oder nimmst du den Becher von Starbucks und Co.?
Ja, den Becher von denen.
Genau. Ich habe jetzt gerade einen TikTok gesehen und das hat total Sinn gemacht und ich fand das total, dass ich mir dann noch nie Gedanken drüber gemacht habe. Diese Pappbecher, die die rausgeben, ne? Wenn die einfach nur aus Pappe wären, dann würden die ja wasserdurchlässig sein. Das heißt, du würdest ja die Finger verbrennen und so weiter.
Polyamidenit-Beschichtung ist da drin, genauso wie in Milchpackungen.
Polyamorös sind die, ja.
Ja, polyamorös sind die.
Polyamoröse Starbucks-Becher. Diese Becher haben ja eine Beschichtung innen drin, damit das Wasser oder der Kaffee nicht durchdringt an die Hand. Und wenn man da jetzt aber kochend heißes Wasser reinmacht, dann wird diese Beschichtung, dieses Plastik, das da drin ist, das löst sich ja langsam. Und innerhalb von 15 Minuten hat sich da so viel Mikroplastik gelöst, dass wir das aufnehmen in den Körper und das für immer im Körper verbleibt. Mhm. Also da habe ich nie drüber nachgedacht, dass wir mit diesen Plastikbechern, wenn da heiße Getränke reinkommen, dass diese Hitze natürlich das Plastik auflöst.
Ich glaube, dass allgemein Kunststoff, wenn man es benutzt, um Lebensmittel aufzubewahren, egal ob das eine Tupperdose ist oder auch eine Milchpackung, die eine Beschichtung ja haben muss, also wenn Leute glauben, dass das nur Pappe ist, dann sind die ja von vorgestern, Pappe saugt ja Flüssigkeit auf. Mhm. Ich glaube, dass Lebensmittel in Plastik zu lagern oder auch Getränke in Plastikflaschen, dass das nicht gut ist, dass das irgendwie immer abfärbt oder genauso gefährlich ist es ja auch, Plastikgeschirr in die Mikrowelle zu stellen. Es gibt ja mikrowellenfestes Kunststoffgeschirr. Ich glaube, dass das allgemein nicht gut ist. Wir sollten lieber auf Glas oder Keramik oder was auch immer zurückgreifen. Ja, ja. Plastik ist eine Erfindung der Menschheit. Ursprünglich sollte es Plastik auf diesem Planeten gar nicht geben. Das ist die Pest, dass man Plastik erfunden hat. Auf der anderen Seite frage ich mich auch, was schmiere ich mir eigentlich den ganzen Tag aufs Gesicht, schminketechnisch? Was machen Implantate? Ja, was machen Implantate in meinem Körper? Breast Implant Illness gibt es. Also die Klamotten auf unserer Haut, Weichspüler und sowas. Wir kriegen uns und den Planeten schon noch klein. Wir sind da Profis drinne.
Ja, auf jeden Fall hat mich das sehr zum Nachdenken gebracht, weil ich gedacht, also ich trinke ja keinen Kaffee und deswegen ist das für mich jetzt auch nicht so das Thema, aber ich fand das interessant, weil mein Freund ja auch gerne mal sich einen heißen Kaffee holt in so einem Plastikbecher und diese Mehrwegbecher, die man ja auch mitbringen kann, eigene Becher, irgendwie haben die noch nicht so ganz einen Anschluss gefunden, habe ich das Gefühl, ne? Weil es einfach vielleicht unpraktisch ist.
Dass Leute ihr Geschirr mitbringen.
Genau, dass Leute ihren eigenen Becher, es gibt ja auch diese Mehrwegbecher aus Aluminium und Co., die du in diesen Kaffeehäusern kaufen kannst, da die du dann immer mitbringst und dann wird dein Kaffee dort reingemacht, ne? Aber ja, das habe ich noch nie gesehen, dass das jemand nutzt, noch nie.
Ja, weil ich glaube, dass ein Kaffee to go ist ja auch was, was du spontaner kaufst. Mhm. Also wenn ich jetzt in die Stadt gehe, rechne ich nicht damit, dass ich mir vielleicht unterwegs noch einen Kaffee hole to go. Ich glaube schon, dass Menschen, die sich zum Beispiel jeden Morgen gerade in so Großstädten einen Kaffee holen auf dem Weg zur Arbeit, die denken da schon eher dran. In London habe ich das auch sehr, sehr oft gesehen, aber ich würde mir jetzt nicht einen Plastikbecher oder eine Thermoskanne einpacken, die nervt mich auch danach. Wenn der Kaffee leer ist, will ich den wegschmeißen, damit ich die Hände frei habe, sonst muss ich die ganze Zeit ja den Becher mit mir rumschleppen.
Sag mal, Nicolette, du hast auch wunderschöne Liebesbriefe heute dabei, ne? Da kannst du uns gleich eine Intro geben. Ja, genau. Bevor wir aber zu diesen wunderschönen Liebesbriefen kommen, habe ich noch, weil wir jetzt in der ersten Weihnachtswoche sind, in der ersten Adventswoche, habe ich noch eine süße Weihnachtstradition mitgebracht aus einem fremden Land. Was, naja, fremdes Land ist es nicht, aus Spanien. Ich dachte mir, ich kann mal kurz eine Weihnachtstradition erzählen.
Ja, sehr gerne.
Und ich lese das vor, weil ich das sehr, sehr, sehr lustig fand.
Ich lehne mich zurück.
Lehn dich zurück. In vielen Teilen Spaniens werden die Geschenke von Tio de Nadal bzw. dem Weihnachtsbaumstamm gebracht. Ein Stück Holz, welches oft mit einem Gesicht und kleinen Beinen versehen wird. Jedoch bringt der Weihnachtsstamm der Familie nicht nur Geschenke. Tio de Nadal bekommt nachts auch etwas zu essen und kann sich dann in seine eigene kleine Decke kuscheln. Niedlich, oder? Leider hört es hier nicht mit der Niedlichkeit auf. An Heiligabend wird der Baumstamm ins Feuer gelegt und dann wird der arme kleine Kerl von der Familie mit Stöcken geschlagen, bis er Geschenke und Süßigkeiten kackt. Auch wäre jetzt wahrscheinlich eine gute Zeit, um zu erwähnen, dass Tio de Nadal einen Spitznamen hat. Caga oder Saga Tio, also scheißender Baumstamm.
Schön, Herr Masch.
Ich meine, bei uns bringt das Christkind die Geschenke, das ist ein Baby mit Windel und Engelsflügelchen, also ist auch eher unrealistisch, aber so ein kackender Baumstamm hat irgendwie was, ne? Finde ich sehr lustig.
Süß.
Haben wir ja, wieder süß. Was gelernt.
Ich bin im Moment in einer ganz romantischen Stimmung. Ich will nicht sagen, dass mein Herzchen schwer ist, aber irgendwie habe ich so eine ganz besondere Energie. Jetzt weiß ich nicht, wie sich das verändert, weil wenn ihr die Folge hört, sitze ich entweder schon im Flieger nach Asien oder ich bin schon die ersten 12 Stunden in Asien. Mhm. Und da wird wahrscheinlich weniger Weihnachtsstimmung sein, da sind es Anfang 30 Grad. Anfang 30 Grad, habe ich auch schön mir gerade ausgedacht. Schönes Äquivalent. Aber im Moment, ich finde, dieses Jahr sind irgendwie alle sehr, sehr früh und sehr intensiv in Weihnachtsstimmung. Ist dir das auch schon aufgefallen?
Ja, du zählst nicht. Vielleicht bin ich ein Teil des Ganzen.
Du zählst nicht.
Vielleicht bin ich Trendsetterin.
Ja, ja. Aber irgendwie, ich habe so ein richtig romantisches Gefühl. Und die letzten 3 Jahre hatte ich das gar nicht. Die letzten 3 Jahre habe ich gedacht, ach, ich will gar nicht daten. Ich will gar keinen Mann. Ich finde alles so geil, wie es ist. Und ich möchte behaupten, so slightly in den letzten Wochen habe ich so richtig, wie nennt man das, wenn man so Sehnsucht vielleicht? Oder ich finde alles so schön, ich gucke Liebesfilme, es kribbelt so ein bisschen.
Sentimentalität hast du irgendwie.
Ich hab ein Senti, genau. Ja. Und wir haben die Zuhörenden darum gebeten, uns ihre romantischsten Stories zu schicken. Und es sind wirklich sehr, sehr aufwendig geschriebene. Wir haben bestimmt, also ich habe an die 60, 70 ellenlangen E-Mails bekommen. Also vielen Dank. Ich konnte dir nur einen Bruchteil weiterleiten, weil es schon so viel war. Vielen Dank für alle, die sich die Mühe gegeben haben. Vielen Dank an die ganzen E-Mails, die ich noch gar nicht lesen konnte. Aber ich musste wirklich mit den Tränen kämpfen. Und ich habe so 2, 3 Stück rausgesucht. Hast du auch eine rausgesucht oder bin ich die alleine arbeitet hier?
Du bist die alleine arbeitet. Ich habe andere Vorarbeit geleistet.
Okay, das stimmt. Also, dann kannst du dich jetzt zurücklehnen. Denn ich habe hier eine E-Mail, die sehr viel von der Quintessenz verrät, worum es eigentlich geht. Hallo ihr Lieben. Als gestern der Aufruf kam, dass wir unsere Liebesgeschichte niederschreiben dürfen, habe ich mich total gefreut. Auch wenn meine Liebesgeschichte leider nicht so ausgegangen ist, wie ich es mir erhofft habe, möchte ich sie trotzdem erzählen, weil sie zeigt, wie wichtig es ist, an die Liebe zu glauben und seine Initiative zu ergreifen. Falls ihr diese Geschichte vorlest, mein Appell an alle Zuhörenden: Greift euch ein Herz und langt zu. Über seinen Schatten und seine Ängste zu springen, kann sich lohnen. Was hast du mal gesagt, Nicolette? Wie wäre wohl die Welt, wenn wir jedem Menschen, den wir lieben, sagen würden, dass wir ihn lieben? 2019 haben wir uns klassischerweise auf der Weihnachtsfeier kennengelernt. Er arbeitete in einer ganz anderen Abteilung. Wir haben uns gesehen, uns den ganzen Abend unterhalten und wirklich gut verstanden. Von da an haben wir so ziemlich regelmäßig die Mittagspausen miteinander verbracht. Da wir natürlich Arbeitskollegen waren, war nicht ganz klar, was wir beide sind. Konnte man das jetzt Date nennen? Wahrscheinlich nicht. Es war ja nur Lunchtime. Irgendwann hat er mich gefragt, ob wir nachmittags spazieren gehen und einen Kaffee trinken sollen. Da habe ich direkt gemerkt, wie mein Herz gehüpft hat. Trotzdem habe ich es cool gespielt. Das kann ja auch gut. Es war wirklich ein wunderschöner Nachmittag. Über die Wochen wurden unsere Unterhaltungen immer besser, tiefgründiger und schöner. Wir haben uns einfach großartig verstanden. Circa 4 Monate später erzählte mir ein weiterer Arbeitskollege, mit dem er privat gut befreundet sei, er würde eine Frau daten. Ich habe versucht, nicht die Miene zu verziehen. Dennoch hatte ich Gewissheit, wir sind tatsächlich einfach nur Arbeitskollegen. Wahrscheinlich nicht mehr und nicht weniger. Trotzdem meldete er sich immer noch täglich bei mir. Es gab keinen Kuss, keine körperliche Intimität über all die Monate. Einfach nur eine wunderbare Bekanntschaft, die sich gut anfühlte. Es begann eine Zeit, in der ich nicht aufhören konnte, an ihn zu denken. Immer wenn wir uns sahen, mehrmals in der Woche, war die Energie einfach magisch. Ich kürze die Geschichte für euch ab. Heute wünschte ich mir, ich hätte ihm gesagt, wie toll ich ihn finde, dass ich ihn gerne näher kennenlernen möchte. Heute stelle ich mir manchmal nach wie vor, wie es gewesen wäre, wenn wir uns geküsst hätten. Mittlerweile ist er verheiratet, arbeitet nicht mehr in unserer Firma, dennoch sehe ich ihn manchmal zufällig. Jedes Mal, wenn er vor mir steht, sehe ich den tollsten Mann, der mir je begegnet ist. Und ich frage mich, hätte ich eigentlich seine Frau sein können, wenn ich es ihm einfach gesagt hätte? Wenn ich ihm einfach gesagt hätte, wie toll ich ihn finde.
Das, erstens mal hat sie das sehr, sehr schön geschrieben, also wirklich schön geschrieben. Und dann, finde ich, zeigt das halt auch sehr schön auf, wie sie dich auch referenziert hat. Also wie du sagst, wir können doch einfach sagen so, hey, ich finde dich einfach toll. Und damit kann ja die andere Person machen, was sie möchte. Das tut mir ja nicht weh, das zu sagen, ne? Aber das ist was wir alle lernen sollten. Also genauso schön, wie sie jetzt gerade diese wunderschöne Geschichte, die ja ein bisschen traurig geendet hat, mit uns geteilt hat, hat sie ein kleines bisschen mehr Liebe geteilt. Und ich finde, das könnten wir alle. Das wäre so schön, wenn wir ein bisschen mehr Liebe teilen. Ja. Wann hast du das letzte Mal jemandem gesagt, ich finde dich richtig toll, den du toll fandst?
Ich traue mich nicht.
Aktuell traust du dich nicht?
Nee, also das wäre jetzt zu tief, aber ja, aber ich würde mich auch aktuell nicht trauen, aber
weil du Angst vor Ablehnung hast oder warum traut man sich das nicht, ne?
Total.
Weil wir das nie gelernt haben.
Total, weil das in unserem Kopf, also die Chance ist ja 50-50, überhaupt abgelehnt zu werden. Es könnte ja auch sein, dass derjenige sagt, ja, ich finde dich auch gut. aber man macht sich da so nackt, so habe ich das zumindest im Kopf, und dann bin ich irgendwie so ausgeliefert. Danach kann ich ja auch nicht mehr die Kohle spielen oder so. Aber
du sagst es ja richtig, das ist ein Spiel und das ist eigentlich total blöd, weil du ja mit jemandem, den du magst, überhaupt nicht spielen möchtest, sondern offen und ehrlich sein möchtest. Aber wir haben es irgendwie gelernt, dass es cool ist, ein Spiel zu spielen, unavailable zu sein, erstmal unnahbar zu sein, irgendwie begehrt, dadurch begehrt werden wollen und all diese Sachen. Wenn wir das alles über Bord schmeißen würden, es könnte so einfach und so schön sein, wenn wir keine Spielchen spielen würden, ne?
Ich habe die neue Staffel Bauer sucht Frau geguckt, die gerade angefangen hat, und du solltest es auch mal schauen, weil diese Sendung einen kompletten Imagewechsel hat. Das sind sehr junge, attraktive Bauern und Bäuerinnen. Mhm. Ich finde, diese Sendung hat eine ganz krasse Wertigkeit. Es geht wirklich um Landwirtschaft, es geht um Beziehung. Und da ist auch ein Pärchen dabei, die so Anfang, Mitte 60 sind. Und die sind so ego-befreit bei dieser Kennenlernphase. Die sind so geradeaus in ihrem Alter. Die sagen einfach, ich finde dich toll, ich mag dich, da ist was zwischen uns, ich finde dich wunderschön, ich genieße deine Anwesenheit, wie schön ist bitte, dass wir jetzt das erste Mal gemeinsam frühstücken. Die sind nicht mehr so, da geht's nicht um Machtspiele, wie du gerade schon gesagt hast, ich mache mich jetzt rar, ich melde mich nicht, du meldest dich nicht, ich habe mich 2 Stunden nicht gemeldet, jetzt meldest du dich nicht und so. Die sagen sich einfach, ich mag dich, und wenn der andere das nicht erwidert, dann denken die sich, naja, es war eine Chance. Und das ist wirklich das Schöne, wenn wir alle unser Ego mal hinter uns lassen würden, wie schön könnten dann so kennen Lernphasen sein. Und ich habe neulich drüber nachgedacht, wie bist du, wenn du verliebt bist?
Ich persönlich?
Ja.
Wie ich da bin? Na, ich bin schon anders. Ich bin nicht ich. Das ist, also man ist ja dann schon, man ist ja seine beste Seite so ein bisschen. Wie bin ich da? Ich weiß nicht. Ich bin ein Ticken goldiger, als ich sonst bin.
Noch goldiger.
Noch goldiger, kaum zu glauben, mit diesen verzottelten Haaren. Ich glaube, ich bin sehr nachsichtig mit meinem Gegenüber. Ich sage, ach ja. So ein bisschen rosa.
Kann auch uncool Brille sein.
Ja, genau. Kann auch schwierig sein, wenn man dann vor Liebe blind ist. Ne? Das ist natürlich schwierig.
Ja.
Das hatte ich noch nie zum Glück. Ich bin gern verliebt, das ist auch süß.
Total. Und hattest du das schon mal, dass jemand in dich Hals über Kopf verliebt war? Also ich meine jetzt nicht damit, dass du, die Frage ist nicht, wurdest du mal geliebt, weil ich gehe davon aus, dass ihr euch sehr, sehr liebt, sondern hast du schon mal die Erfahrung gemacht, dass jemand so richtig doll in dich verliebt ist? Ich sag dir auch, wie ich drauf komme. Ich glaube, Candy, es war noch niemals jemand in mich verliebt. Ich bin schon geliebt worden, aber ich habe noch nie die Erfahrung gemacht, dass ich bei jemandem das Gefühl hatte, und wahrscheinlich ist es Definitionssache, dass jemand mal doll in mich verliebt war. Ich habe das noch nie kennengelernt.
Ich überlege jetzt auch gerade, ich habe das letzte Mal schon erzählt, dass mein Freund, mit dem ich jetzt seit 10 Jahren zusammen bin, dass wir dieses krasse Verliebtsein, dass das nie so rauskam irgendwie in uns, hatte ich das Gefühl, wenn ich jetzt drüber nachschaue, denke, sondern das ist was langsam und schön und stetig gewachsen ist.
Mhm.
Aber doch, ich fand den schon sehr toll von Anfang an.
Mhm.
Doch, ja.
Ja?
Und er mich, glaube ich, auch. Ja.
Was denn?
Sein Selbstbewusstsein, die Art und Weise. Ich fand ihn sehr lustig. Er hat mich imponiert. Er hat mir imponiert mit seinem Intellekt. Ich finde
das auch so sexy.
Schlaue Menschen sehr attraktiv. Ne? Mhm. Also, dass man mit ihm einfach über alles reden konnte. Und auch das zum Beispiel, was mir sehr imponiert hat, auch war, dass er damals, das war ja noch zu einer Zeit vor 10 Jahren, wo du als femininer Mann es sehr schwer hattest, in der schwulen Welt gedatet zu werden. Und ich war ja nicht nur feminin, sondern ich habe ja auch Drag gemacht, schon damals.
Mhm.
Zwar nur als Hobby, aber ich habe mich schon als Drag Queen bezeichnet. Und wenn bei mir irgendwelche Männer nach Hause gekommen sind, die ich kennengelernt habe, und die haben dann halt da die Berge an Perücken und Make-up gesehen, dann sind die rückwärts zur Tür wieder raus, ne? Und bei ihm war das halt nicht so. Er war, für ihn war das auch neu, für ihn war das auch befremdlich tatsächlich, weil er es nicht kannte und weil das irgendwie nicht so dem Bild eines Mannes entsprochen hat. Aber er hat das respektiert und akzeptiert und irgendwann sogar lieben gelernt. Ja, und das fand ich auch ganz, ganz groß. Ja.
Was liebst du an ihm, wo du vielleicht am Anfang gedacht hättest, das wird schwierig und das hast du dafür umso mehr lieben gelernt?
Nichts, wo ich vorher dachte, das wird, also alle Sachen, wo ich gedacht habe, das wird schwierig, finde ich immer noch schwierig.
Ist auch so, ist mein Spruch. Was du in der ersten Minute furchtbar findest, findest du ein Jahr später am schlimmsten.
Ja, ist so. Aber wie gesagt, ich habe das, ich nehme ihn so, wie er ist und das finde ich ganz wichtig.
Ja, er ist auch toll, das muss man wirklich sagen. Ich glaube, die Leute rechnen auch gar nicht mit ihm, wenn sie sich deinen Partner vorstellen. Das ist aber wirklich so ein ganz lieber, solider Geschäftsmann, den ich auch eher als zurückhaltender wahrnehme. Ich weiß nicht, ob das stimmt, der ist ja eher so ein bisschen zurückgezogener. Mhm. Aber der ist so kompetent. Wenn der so redet, da hört man zu.
Ja, ich weiß, was du meinst.
Mhm. Ja. Ne? Doch. Der kann schon mit seinem Intellekt und mit seinem Wissen, seiner Kompetenz, kann der ja auch schon die Konzentration auf sich lenken, weil das, was der sagt, hat ja Hand und Fuß. Ich glaube sowieso, dass wenn Menschen weniger reden, werden sie ernster genommen, wenn sie dann mal reden. Das müsste ich mir auch mal zu Herzen nehmen. Ich quatsche ja immer weiter.
Immer weiter, immer weiter. Na, bei dir ist es ja so wie, wer hat das immer gesagt? Ich weiß gar nicht mehr, Harpe Kerkeling. Ne, mit dem Wörterbuch und so. Eine Frau, ein Wörterbuch. Und du so
und ein Mann, eine Enzyklopädie. Enzyklopädie, die dumm.
Ja, aber das ist die Tunte dann.
Ja. In der Bäckerei, ne? Korten, ja. Bäckerei Korten. Genau.
Aber warum bist du der Meinung, dass noch nie jemand so richtig in dich verliebt war?
Ja, dafür müssten wir jetzt auch verliebt sein definieren und
deine
dann
Partner
überlegen.
Bisher, wie war denn das?
Die habe ich irgendwie immer so kennengelernt über Umstände. Ich glaube, ich hatte noch nie eine Partnerschaft, die aus dem Internet war. Ich habe schon großartige Bekanntschaften online geknüpft, aber ich glaube, ich hatte noch keinen Mann aus dem Internet. Die habe ich immer so im Leben kennengelernt und das ist mit der Zeit irgendwie immer so entstanden. Nun muss man auch dazu sagen, ich bin ja immer sehr zurückhaltend, weil ich ja auch viele Selbstzweifel habe bezüglich dieses, wie ist es denn mit mir eine Beziehung zu führen oder findet das dann irgendwie hinter verschlossenen Türen statt? Würde jemand überhaupt mit mir eine Beziehung führen? Candy, ich verspreche dir, es gab in meinem Leben schon Männer, die haben mich kennengelernt auf irgendwelchen Umwegen und haben mich dann auch mögen gelernt, die mit Sicherheit zu Hause auf der Bettkante saßen und sich gefragt haben, scheiße, was mache ich jetzt? Ich mag die, aber...
Aber die Gesellschaft.
Aber die Gesellschaft, aber mein Umfeld, aber mein Ego, aber alles, was ich bisher gelernt habe. Was mache ich jetzt mit meinen Gefühlen zur Nicolette? Ich glaube schon, dass es das zwischendurch gegeben hat. Und deswegen waren wahrscheinlich auch die meisten Männer etwas gehemmter, offen mit der Verliebtheit umzugehen. Also ich bin jetzt nie überrascht worden. Es stand nie ein Mann vor mir, der gesagt hat, boah, ich mag dich richtig gerne. Ich bin irgendwann so mit den Männern zusammengekommen. Ich warte ja dann auch einfach immer ab, wie sich das so entwickelt. Da kommt ja wenig Initiative von mir, weil ich mich auch nicht aufdrängen möchte. Ich sage das gerade mit Gänsefüßchen. Und dann waren die Beziehungen aber meistens, fast alle Beziehungen, eine war es nicht, meine erste Beziehung, da war... Der wollte mich zu 1000% und er hat immer zu mir gestanden. Aber die meisten Beziehungen waren immer durchweg geprägt von diesem Schamgefühl, mit mir zusammen zu sein. Und das hat viel mit mir gemacht. Das hat auch diese Unsicherheit irgendwie in mir hervorgerufen. Und da sind wir wieder bei der vorletzten Folge, dass mir jemand mit 18 erklärt hat, Liebe ist nichts für Transmenschen. Und das hat sich halt zwischendurch immer mal für mich bestätigt. Auch, gerade für alle junge Menschen, die zuhören, ich dem keine Berechtigkeit schenke, weil... Nur weil jemand ego-behaftet ist und mehr auf die Gesellschaft hört als auf seine Gefühle, muss ich deswegen nicht Liebe neu definieren. Liebe ist für jeden da und ich genieße sehr viel Liebe in meinem Leben. Aber das ist nun mal halt eben so. Und
aber wie, ja.
Ja, bitte?
Wie, weil ich habe jetzt auch gerade nochmal nachgedacht, wann war denn jemand so richtig in mich verliebt und ich irgendwie nicht so? Und ich glaube, das war... in der Grundschule und der Realschule so, ne? als Kind und als Teenager. Und da fallen mir auch zwei Namen ein. Das war Angela, ich glaube, die war total in mich verliebt, aus der Parallelklasse. Und Andrea. Andrea kannte ich sogar noch aus der, ich glaube sogar aus der Grundschule. Und ich glaube, die waren total in mich verliebt, aber ich irgendwie so, naja, keine Ahnung. Denn wenn, wenn so eine Verliebtheit sehr einseitig ist, habe ich das Gefühl, erstens mal ist das die Hölle und zweitens mal gerät das dann irgendwann in so Vergessenheit für den Nicht-Verliebten, weil es ja nichts Erwidertes war. Ne? Wenn, ich glaube, ich würde jetzt niemanden vergessen, in den ich Hals über Kopf verliebt war. Das würde ich nicht vergessen. Aber wer in mich Hals über Kopf verliebt ist, das ist ja was, das kriege ich nur kurz mit und dann versuche ich mich ja zu distanzieren, weil ich die Gefühle nicht erwidere und diese Person dadurch nicht weiter verletzen möchte und deswegen eine Distanz aufbaue. Und deswegen kann ich mich da gar nicht so sehr dran erinnern. Aber wie war das denn bei dir? Bevor du deine Transition gestartet hast, hast du da nicht Verehrer gehabt vielleicht auch, die du auch gar nicht mehr so...
Nee, erstens war ich viel zu jung und ich war in meiner Jugend auch einfach so sehr damit beschäftigt, mit meinem Aussehen und mit meinem Körper. Für mich war ja sehr, sehr früh schon klar, dass hier irgendwas nicht ganz richtig läuft, dass ich mich da gar nicht so richtig drum kümmern konnte. Ich weiß aber, dass meine erste lange Beziehung, die ich hatte, den habe ich kennengelernt, da habe ich mitten in diesen Prozess gesteckt und dieser Mann, der hat mich so sehr geliebt, so bedingungslos, dass der mir nicht nur mental eine Stütze war, sondern auch finanziell. Ich habe wunderbar gelebt, wir haben wirklich wunderschön zusammen gelebt, der hat viele, viele Unkosten auf sich genommen, um mir Operationen zu bezahlen, Gutachten zu bezahlen und dem seine einzige Bitte war einfach immer nur ständig kontinuierlich, ich liebe dich so sehr, ich möchte mit dir zusammen sein. Das hat aber irgendwann nicht mehr funktioniert von meiner Seite aus, das muss man fairerweise sagen, weil ich irgendwann einfach ein ganz anderes Leben geführt habe und psychisch auch so durcheinander war und für mich sich auch neue Welten eröffnet haben, dass wir uns getrennt haben. Heute rückblickend ist das auch gut. Ich glaube, der führt mittlerweile verheiratet ein sehr, sehr schönes Leben. Aber der hat mich so richtig geliebt. Und ich begrüße das sehr, weil ich sagen kann, die allererste Beziehung, die ich im Leben hatte, hat mir gezeigt, was bedingungslose Liebe ist. Und das nehme ich immer, ich will nicht sagen als Vorlage oder als Beispiel, aber ich habe das erfahren. Und das zeigt mir auch einfach, wie es teilweise dann nicht sein soll. Das war einfach sehr, sehr schön. Und deswegen betone ich immer wieder, die schönste Eigenschaft, die ein Mann haben kann, ist Selbstbewusstsein. Weil der war so selbstbewusst. Hätte irgendeiner was gegen mich gesagt, der hätte den Kopf kürzer gemacht. Und der hat immer gesagt, du musst selbstbewusst sein. Du bist ein toller Mensch. Du bist eine schöne Frau. Du hast was zu bieten. Schäm dich nicht. Geh raus. Mach. Zeig dich. Nimm mich an die Hand. So war das mit dem damals. Und das war natürlich eine wunderschöne erste Erfahrung als junger Mensch. Naja, und was danach kam, da hat die Mauer so ein bisschen gebröckelt. Das hat's dann wieder so ein bisschen hingemacht. Aber naja.
Ich habe noch eine Frage. Ja?
Ja?
Wollte ich gerade fragen, ob du Kontakt zu Ex-Freunden hast?
Den ich gerade aufgezählt habe, meine erste große Liebe, so zum Geburtstag und zu Weihnachten schreiben wir uns, so der Klassiker. Und ansonsten habe ich neulich mit meinem Ex-Ex-Freund hier aus Koblenz nochmal Kontakt gehabt. Der hat nämlich eine Firma und hat meine kaputte Balkonfliese geschnitten. Da war ich bei ihm in der Firma und habe ihn nach 6, 7, 8 Jahren das erste Mal wiedergesehen. Aber der hat meine Bodenfliese geschnitten. Scheiße, die sollte ich auch gestern abholen. Fällt mir gerade ein. Oh no, sonst schmeißt er die weg. Da muss ich heute hinfahren.
Ich glaube, du hast noch eine Liebesgeschichte für uns, oder?
Ich habe noch eine kurze. Willst du sie hören? Okay. Hallo, ihr wunderschönen Wesen. Die Liebesgeschichte ist von meiner Oma. Nachdem mein Opa verstarb, begann sie, von ihrer großen Liebe zu erzählen. Mit 16 Jahren verliebte sie sich in einen Soldaten, der versetzt wurde. Beide haben von ihrer gemeinsamen Zukunft gesprochen und waren sehr glücklich zusammen. Nachdem er ging, hatten einige Monate später mein Opa sein Interesse an meiner Oma bekundet. Ihre Familie überredete ihn zu heiraten. Ihre Familie überredete sie, ihn zu heiraten. Mein Opa war nicht der ideale Ehemann, er behandelte meine Oma den Zeiten entsprechend. Dies wirkte sich auf die Partnerschaft meiner Mutter aus und auch auf meine. Wow.
Haben wir gerade drüber gesprochen.
Krass. Wir nehmen bewusst und doch unbewusst viel aus unserer Familie mit. Der Soldat erschien etwas später nach der Hochzeit meiner Oma. Dies nahm sie sehr mit. Es blieb die Erinnerung, Bilder und Jahre später der freundschaftliche Kontakt. Danke für den Aufruf, euer Fangirl der ersten Stunde. Ich finde diese Geschichte sehr schön. Nicht nur, weil es zeigt, wie krass wir die Trauma oder auch die Erlebnisse, schöne und nicht schöne Geschichten, eine Generation nach der anderen mitnehmen. Ich sage immer, Familiengeschichten sind wie so ein Zug. Jeder Waggon ist eine Generation, eine Geschichte. Und irgendwann bedarf es immer einen Menschen. Die nennt sich dann zum Beispiel Shirin David. Die stellt sich auf die Gleise, streckt ihre Hand aus und sagt, stopp, der Zug fährt jetzt nicht weiter. Und sie kämpft gerade, weil der Zug so voll ist mit Menschen, die weiterfahren möchten. Aber sie hält ihre Hand und sagt, stopp, 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 das geht so nicht. Und das ist so krass, wenn wir einfach überlegen, dass wir immer das Endprodukt sind von der Generation, die es davor gab. Und die Familie hat die Oma überredet, diesen Opa zu heiraten, der nicht so gut zu ihr war. Und ihre vielleicht eigentliche Liebe, der Soldat. Farewell. Und ich finde das so schön. Und es sagt auch wieder so viel. Findest du nicht?
Ich finde es halt natürlich auch, es hat eine sehr seltsame Traurigkeit, die Geschichte, weil es suggeriert ja, dass sie mit diesem Soldaten wahrscheinlich irgendwie glücklicher gewesen wäre. Also es hört sich an wie so ein Hollywood-Film, ne?
Diese
die unerfüllte Liebe ist ja dann doch auch die romantischste, die man haben kann, habe ich das Gefühl. Mhm. Nicht die einseitige, sondern die unerfüllte. Das haben wir bei The Notebook, ist das ja auch eine unerfüllte Liebe, die ganz, ganz schwierig ist. Finde ich immer noch den schönsten Liebesfilm aller Zeiten. The Notebook, könnte ich jedes Mal weinen oder weine ich jedes Mal, wenn ich den sehe, weil er auch ein Happy End hat und ein Nicht-Happy End zugleich. Ich finde, das zeigt aber auch, dass man eigentlich auf sein Herz hören sollte und nicht so sehr auf die Leute außenrum. Hätte sie jetzt nicht auf die Eltern gehört und klar, wir kennen die Umstände nicht, aber damals, wenn wir jetzt von Großeltern sprechen, das waren ja ganz andere Zeiten, ne? Da war auch eine gewisse finanzielle Sicherheit super wichtig, ein Versorgtsein war super wichtig für Frauen, weil Frauen noch nicht die gleichen Rechte hatten wie Männer, sie waren noch nicht so angesehen wie Männer, sie wurden anders behandelt, sie hatten, was Arbeit angeht, andere Möglichkeiten als Männer oder nicht die gleichen Möglichkeiten. Daher verstehe ich, dass das war ja die Großmutter, ne? Ja. Dass die den Zeiten entsprechend gehandelt hat. Mhm. Wäre natürlich schön gewesen, wenn sie es gekonnt hätte, ihrem Herzen entsprechend zu handeln. Und ja.
Naja. Du hast die Tage ja was von deiner Oma gepostet, was mich so berührt hat.
Diese Woche ein Jahr tot.
Hast du Lust, dass wir im Dessert gleich darüber sprechen? Und dann würde ich sagen, beenden wir erstmal diese wunderschöne, romantische Folge. Danke, dass du dich da so geöffnet hast. Und
Ich muss noch eine Sache loswerden, weil du jetzt zwei Wochen in den Urlaub sein wirst. Und alle Leute, die nicht im Dessert sind, hören das sonst nicht. Ich wollte einmal ein ganz großes Danke an dich raushauen. Ich wollte sagen, danke, dass es dich gibt. Danke, dass ich dich kennenlernen durfte und weiterhin darf. Und dass du diesen wunderschönen Podcast mit mir machst und dieses Abenteuer mit mir begehst. Finde ich ganz toll. Wollte ich unbedingt mal gesagt haben. Wollte ich schon letzt sagen, aber habe ich es vergessen. Das habe ich gedacht, mache ich jetzt nochmal. Danke dir.
Ich danke dir. Ich danke dir genauso.
Und mit diesen Worten danke auch an alle da draußen, die uns jede Woche zuhören. Vielen, vielen Dank. Und wir gehen jetzt ins Dessert. Macht's gut.
Ciao.